Rainer, lies mal vor.
Kapitel 4. Mit diesen Worten ergriff er behutsam das äußere Ende der Schnur und begann den Baum zu erklettern, wobei er das Tier so weit von seinem Körper abhielt, wie dies nur irgendwie möglich war. Der Tulpenbaum, Liriodendron tulipiferum, der prächtigste Waldbaum Amerikas, hat, solange er jung ist, einen eigentümlich glatten Stamm, der sich oft zu bedeutender Höhe erhebt, bevor er Seitenäste ansetzt. In reiferen Jahren aber wird die Rinde rissig und uneben, während viele kurze Äste sich vom Stamm abzweigen. So war in diesem Fall der Aufstieg nicht so schwierig, wie es den Anschein hatte. Indem Jupiter sich mit Armen und Knien so fest wie möglich an die kolossale Säule anpresste und mit den Händen und nackten Zehen kleine Vorsprünge geschickt benutzte, wand er sich, nachdem er ein- oder zweimal beinahe abgestürzt wäre, schließlich bis in die erste große Gabelung hinauf und meinte nun, er habe seine Aufgabe großartig erfüllt. Die Gefahr der Sache war jetzt tatsächlich beinahe vorüber, obgleich der Kletterer sich 60 bis 70 Fuß über dem Erdboden befand.
»Welchen Weg müssen ich weitergehen, Massa Will?« fragte er.
»Bleib auf dem stärksten Ast, dem auf dieser Seite hier«, sagte Legrand.
Der Schwarze gehorchte ihm sofort und anscheinend mühelos, bis keine Spur seiner stämmigen Gestalt mehr durch das dichte Laubwerk hindurch zu sehen war. Plötzlich erschallte von droben ein Hallo-Ruf.
»Wie viel weiter ich noch müssen gehen?«
»Wie weit bist du oben?« fragte Legrand.
»Sehr viel weit«,
antwortete der Schwarze.
»Ich sehe den Himmel von über das Baum.«
»Kümmere dich nicht um den Himmel, sondern beachte, was ich sage. Blicke am Stamm entlang hinab und zähle die Hauptäste auf dieser Seite. Wie viele hast du unter dir?«
»Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe einen 5 große Ast unter mir auf diese Seite.«
»Dann gehe noch einen Ast höher.«
Nach einigen Minuten erscholl die Stimme wiederum und zeigte an, dass der 7. Ast erreicht sei.
»Jetzt, Jupp«,
rief Legrand, ersichtlich sehr aufgeregt,
»wünsche ich, dass du auf deinem Ast so weit als irgendwie möglich hinauskriegst. Wenn du irgendetwas Sonderbares siehst, so lass es mich wissen.«
Hiermit war auch der letzte Zweifel, den ich vielleicht noch an meines Freundes Verrücktheit gehabt haben mochte, endgültig abgetan. Während ich darüber nachsann, was da am besten zu tun sei, ertönte Jupiters Stimme von Neuem.
»Ich habe Angst, auf dieses Ast sehr viel weit vorzugehen. Sein fast ganz ein totes Ast.«
»Sagtest du, es sei ein toter Ast, Jupiter?«
rief Legrand mit bebender Stimme.
»Ja, Massa, sein Tod wie ein Türnagel. Ganz tot für sein ganzes Leben.«
»Was in des Himmels Namen soll ich tun?«
fragte Legrand in höchster Verzweiflung.
»Tun?«
sagte ich, erfreut über diese Gelegenheit zum Eingreifen. »Ja, heimgehen und sich ins Bett legen. Kommen Sie jetzt, seien Sie gut. Es wird spät und überdies denken Sie an Ihr Versprechen.«
»Jupiter!«
rief er, ohne mich im Geringsten zu beachten.
»Hörst du mich?«
»Ja, ich höre in Massa Will ganz deutlich.«
»Dann prüfe also dieses Holz sorgfältig mit deinem Messer und sieh, ob du es für sehr morsch hältst.«
»Holzmorsch, ganz bestimmt«,
erwiderte der Schwarze nach kurzer Pause.
»Aber nicht so sehr morsch, als eigentlich sein müsste. Ich könnte ein wenig allein auf das Ast hinausrutschen, das sei möglich.«
»Allein? Was meinst du damit?«
»Oh, ich meine das Käfer. Sein sehr schweres Käfer. Wenn ich ihm lassen, ihm gerade hinunterfallen, dann werden das Ast mit Gewicht von bloß so ein Nigger nicht brechen.«
»Du verfluchter Schurke«,
schrie Legrand erleichtert.
»Was soll das heißen, dass du solche Dummheiten redest? Wenn du den Käfer fallen lässt, breche ich dir das Genick. Pass auf, Jupiter. Hörst du mich?«
»Ja, Massa. Nicht nötig haben, so viel auf armes Nigger zu schimpfen.«
»Gut, also höre. Wenn du dich auf dem Ast so weit, als du es für möglich hältst, hinauswagen willst, ohne den Käfer fallen zu lassen,
So will ich dir, so wie du wieder herunterkommst, einen Silberdollar zum Geschenk machen.
Ich wolle es tun, Nasser. Ja, ganz gewiss,
antwortete der Schwarze schnell.
Ich sei fast am Ende jetzt.
Am Ende?
Schrie Legrand heraus.
Willst du damit sagen, du seist am Ende des Astes?
Bald ganz am Ende, Nasser. Gott sei mir gnädig! Was sei das hier auf das Baum?
Nun,
rief Legrand hocherfreut,
was ist es?
Oh, nichts als ein Schädel. Einer haben seinen Kopf gelassen auf Baum, und die Krähen haben abmachen jedes bisschen Fleisch.
Ein Schädel, sagst du? Gut, prächtig. Wie ist er am Ast befestigt? Womit wird er oben gehalten?
Ich muss nachsehen, Masser. Oh, sein ganz seltsames Anfestigung, auf mein Wort. Da sein großes, dickes Nagel durch den Schädel, das ihm festmachen auf das Baum.
Also, hier bitte, pass auf. Tu genau, was ich dir sage, hörst du?
Ja, Masser?
Aufgepasst. Suche das linke Auge von dem Schädel.
Oh, sein Kutters, kein Auge nicht da sein, überhaupt nicht.
Deine verwünschte Dummheit. Kannst du deine rechte Hand von der linken unterscheiden?
Ja, ich wissen das. Wissen gut alles darüber. Sein mein linkes Hand, mit das ich hacken, Rutz.
Stimmt, du bist linkshändig. Und dein linkes Auge ist auf derselben Seite wie deine linke Hand. Ich hoffe, du kannst nun das linke Auge des Schädels finden, oder vielmehr die Stelle, wo es gewesen ist. Hast du es gefunden?
Lange Pause. Endlich fragte der Schwarze.
Sein linkes Auge von der Schädel auf selbe Seite wie linkes Hand von der Schädel? Weil Schädel nichts ein bisschen haben von Hand, aber tun nichts. Ich haben jetzt finden linkes Auge. Was soll ich tun damit?
Lass den Käfer hindurchfallen. So weit, dass der Strick reicht. Aber sei vorsichtig und lass den Strick nicht aus der Hand.
Alles das fertig, Masser Will. Sehr viel leichtes Ding. Das Käfer stecken durch das Loch. Masser müssen ihm sehen von unten.
Während dieser Unterhaltung konnte ich von Jupiters Gestalt nicht das Geringste sehen. Aber der Käfer, den er herunterhängen ließ, wurde jetzt mit dem Ende der Schnur sichtbar und glitzerte in den letzten Strahlen der untergehenden Sonne, die unseren hohen Standort noch trafen, wie eine glatte Goldkugel. Der Skarabäus hing frei zwischen dem Astwerk und würde, wenn man ihn fallen gelassen hätte, vor unseren Füßen niedergefallen sein. Legrand nahm sogleich die Sichel zur Hand und mähte genau unter dem Insekt einen Kreis von 3 bis 4 Ellen Durchmesser sauber ab. Dann befahl er Jupiter, den Strick fallen zu lassen und herunterzukommen. Genau an der Stelle, wo der Käfer hingefallen war, trieb er einen Pflock in die Erde und zog ein Bandmaß aus der Tasche. Er befestigte das eine Ende desselben an der Stelle des Baumstammes, die dem Pflock zunächst lag, rollte das Band auf, bis es an den Pflock reichte, und zog es in der durch die beiden Punkte an Baum und Pflock gegebenen Richtung noch 50 Fuß weiter, wobei Jupiter das Brombeergestrüpp mit der Sichel beiseite räumte. An dem so erhaltenen Punkt wurde ein zweiter Pflock eingetrieben und von diesem Mittelpunkt aus wie ein Kreis von etwa 4 Fuß Durchmesser beschrieben. Indem Legrand nun einen Spaten ergriff und mir wie Jupiter einen reichte, ersuchte er uns, so schnell als möglich zu graben. Ich muss gestehen, dass ich an solcher Betätigung niemals Gefallen gefunden hatte und sie auch jetzt von ganzem Herzen gerne zurückgewiesen hätte, denn die Nacht kam heran und ich fühlte mich durch die bisherigen Strapazen schon sehr ermüdet. Aber ich sah keine Möglichkeit zum Ausweichen und fürchtete durch meine Weigerung, meines armen Freundes Seelenruhe zu stören. Wahrhaftig, hätte ich auf Jupiters Hilfe rechnen können, so würde ich mit dem Versuch nicht gezögert haben, den Irrsinnigen gewaltsam heimzuschleppen. Doch kannte ich den alten Schwarzen zu gut, als dass ich hätte hoffen können, er werde mich unter irgendwelchen Umständen bei einem Angriff auf seinen Herrn unterstützen. Ich zweifle nicht, dass dieser von dem im Süden häufig grassierenden Aberglauben an vergrabene Schätze angesteckt und in seinem Wahn durch den Fund des Skarabäus, vielleicht auch durch Jupiters hartnäckige Behauptung, der Käfer sei von echtem Gold, bestärkt worden sei. Ein zum Irrsinn veranlagter Geist musste durch solche Gedanken leicht verwirrt werden können. Besonders, wenn sie mit lang gehegten Lieblingsideen in Einklang stehen. Und dann rief ich mir auch des armen jungen Worte ins Gedächtnis zurück. Der Käfer sei ihm der Wegweiser zu einem neuen Vermögen. Das Ganze ärgerte und beunruhigte mich sehr. Zuletzt beschloss ich aber, aus der Not eine Tugend zu machen, gutwillig zu graben und dadurch möglichst schnell den Träumer durch Augenschein von der Haltlosigkeit seiner Anschauungen zu überzeugen. Die Laternen wurden angezündet und wir begannen mit einem Eifer zu graben, der einer vernünftigeren Sache würdig gewesen wäre. Wie der Lichtschein so auf uns und unsere Werkzeuge fiel, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, welch romantisches Bild wir boten und wie unheimlich und verdächtig unsere Arbeit einem zufälligen Beobachter erscheinen musste. Ununterbrochen arbeiteten wir 2 Stunden lang. Es wurde wenig gesprochen und nur das Gebell des Hundes, der unser Tun mit lebhafter Anteilnahme verfolgte, störte uns etwas. Das Vieh wurde schließlich so laut, dass wir fürchteten, es könnte Vagabunden, die sich etwa in der Nähe befänden, auf uns aufmerksam machen. Richtiger gesagt, war das nur Legrands Besorgnis. Ich selbst würde mich über jede Unterbrechung gefreut haben, die es mir ermöglicht hätte, dem Abenteurer heimzubringen. Der Hund wurde endlich durch Jupiter, der mit zorniger Entschlossenheit aus der Grube herausstieg, auf sinnreiche Weise zum Schweigen gebracht. Der Schwarze band ihm mit seinen Hosenträgern das Maul zu. Daraufhin nahm er kichernd seine Arbeit wieder auf. Nach Verlauf der 2 Stunden hatten wir eine Tiefe von 5 Fuß erreicht und noch immer konnte man nichts von einem Schatz entdecken. Eine allgemeine Ruhepause trat ein und ich begann zu hoffen, die Posse sei zu Ende. Trotz seiner sichtlichen Enttäuschung aber machte sich Legrand, nachdem er sich den Schweiß von der Stirn gewischt hatte, von Neuem ans Werk. Wir hatten schon den ganzen Kreis von 4 Fuß Durchmessern ausgegraben und jetzt erweiterten wir den Umkreis ein wenig und gruben noch 2 Fuß tiefer. Noch immer war nichts zu finden. Der Goldsucher, mit dem ich tiefes Mitleid hatte, kletterte nun mit dem Ausdruck bitterster Enttäuschung aus der Grube heraus und begann langsam und widerwillig seinen Rock wieder anzuziehen, den er zu Beginn der Arbeit abgeworfen hatte. Noch immer sagte er kein Wort. Auf ein Zeichen seines Herrn raffte Jupiter das Handwerkszeug zusammen. Nachdem dies geschehen und dem Hund die Maulbinde wieder abgenommen worden war, wandten wir uns in tiefstem Schweigen zum Gehen. Wir hatten kaum 12 Schritte gemacht, als Legrand sich mit einem lauten Fluch auf Jupiter stürzte und ihn am Kragen packte. Der erstaunte Schwarze riss Mund und Augen auf, ließ den Spaten fallen und sank in die Knie.
»Du Schurke!« zischte Legrand durch die Zähne. »Du höllischer schwarzer Schuft! Sprich, sag ich dir! Antworte mir auf der Stelle und ohne Ausweichen! Wo? Welches ist dein linkes Auge?«
»Oh, mein Hals, Massa Will! Sein das hier nicht mein linkes Auge, ganz gewiss!«
heulte der entsetzte Jupiter, indem er die Hand auf sein rechtes Sehorgan legte und sie dort mit verzweifelter Hartnäckigkeit fest anpresste wie in wahnsinniger Angst, sein Herr könnte es ihm ausreißen wollen.
»Ich dachte es mir, ich wusste es! Hurra!«
jubelte Legrand, den Schwarzen loslassend, und führte einen wahren Freudentanz auf. Sehr zum Erstaunen seines Dieners, der sich von den Knien erhoben hatte und abwechselnd von seinem Herrn zu mir und von mir zu seinem Herrn blickte.
»Kommt, wir müssen zurück«,
sagte Letzterer.
»Das Spiel ist noch nicht verloren.«
Und er schritt wieder zum Tulpenbaum zurück.
»Jupiter«,
sagte er, als wir am Fuß des Stammes angekommen waren.
»Komm her!«
»War der Schädel mit dem Gesicht nach außen oder nach dem Stamm zu uns auf den Ast genagelt?«
»Das Gesicht war außen, Massa. Das Krähen gut können kommenden Augen, ohne alles Mühe.«
»Schön also. War es dies Auge oder das, durch das du den Käfer niederließest?«
Und Legrand tippte Jupiter auf jedes Auge.
»Waren dies Auge, Massa. Linkes Auge, ganz wie Massa gesagt haben.«
Und der Schwarze zeigte auf sein rechtes Auge.
»Das genügt. Wir müssen es noch einmal versuchen.«
Hier nahm mein Freund, in dessen Wahnsinn ich nun gewisse Anzeichen von Methode zu sehen glaubte, den Pflock, der die Stelle markierte, wo der Käfer niedergefallen war, und steckte ihn etwa 3 Zoll weiter nach Westen in den Boden. Nun zog er das Bandmaß von der Stelle des Stammes, die dem Pflock zunächst lag, über diesen hinaus und wie vorher in gerader Linie 50 Fuß weiter. So wurde ein Punkt gefunden, der einige Ellen von dem entfernt war, bei dem wir mit dem Graben begonnen hatten. Rund um diese Stelle wurde nun ein Kreis gezogen, der etwas größer war als der vorige, und wieder begannen wir mit dem Spaten zu arbeiten. Ich war furchtbar müde. Aber mein Widerwillen gegen die mir auferlegte Mühe war jetzt geschwunden, obschon ich den Wechsel in meiner Anschauung nicht begriff. Mich überkam ein unerklärlicher Eifer, ja geradezu eine Begeisterung. Vielleicht war in dem seltsamen Betragen Legrands so etwas wie Bedachtsamkeit und Umsicht, das auf mich Eindruck machte. Ich grub eifrig weiter und ertappte mich hier und da dabei, wie ich geradezu mit Erwartung nach dem erträumten Schatz ausspähte, der meinen unglücklichen Gefährten um den Verstand gebracht hatte.